Montag, 5. September 2011. Noch 2 Tage. Agnes kümmerte sich um die Flugbuchungen, während Petra und Johann jeder in seiner Ecke hinten im Wagen schliefen. Zum Frühstück tischte sie ihnen gleich 2 schlechte Nachrichten auf. Einen Flug auf die Kondoren gab es an dem Tag erst kurz vor Mitternacht, mit 2-mal Umsteigen, erst in Addis Abeba, dann in Dar es Salaam. Ankunft morgen Nachmittag. Und dann haben wir nur noch 1 Tag, sagte Petra. Hatten Sie ein zu hoch gestecktes Ziel? Würden Sie an den kondorischen Präsidenten überhaupt rankommen, bevor alles zu Eis gefror? Vielleicht gibt es andere Arschlöcher nicht ganz so weit weg, überlegte Agnes. Die Tickets sind jetzt zwar schon gebucht, aber es trifft ja nicht die Armen. Petra dachte nach und rang sich zu einem Nein durch. Sie hatte Johann so vieles zu verdanken. Stimmt schon, dass die Zeit knapp wird, aber wir haben nun mal Kondoren gesagt und ziehen es jetzt auch durch. Gut, sagte Agnes. Und wer weiß, vielleicht überlegt es sich die Atmosphäre nochmal. Die Atmosphäre hat keinen eigenen Willen. Agnes wollte nicht herumdiskutieren, sagte, sie habe noch ein ganz anderes Problem zu bewältigen. Johann, der bislang nur zugehört hatte, fand, das höre sich aber gar nicht gut an. Schlimmer als der Weltuntergang? Wollte er wissen. Noch nicht. Die Sache war die, dass ihr 57 Jahre jüngeres Alias in der Klemme saß. Nach dem kommerziell eisigen Svalbard und Oslo war Traveling Eklund in ihre Lieblingsstadt Paris weitergeflogen. Vielleicht lag es am Stress mit Güllelastern, Kugelstoßern, Bankgeschäften und anderem in der parallelen Wirklichkeit, dass Agnes sich mit dem Weiterflug verschätzt hatte. Sie, die immer akribisch auf die Logistik geachtet hatte, ließ Traveling Eklund sich darüber amüsieren, dass sie von Paris aus in Seoul gelandet war, noch fast bevor ihr Flugzeug überhaupt gestartet war. Dabei war es genau umgekehrt. Zu dem einen Tag, den die Reise dauerte, kam ja wegen der Zeitverschiebung noch ein halber hinzu. »Menschen machen Fehler«, sagte Johann, der wusste, wovon er sprach. »Ja«, aber im Internet wimmelte es nur so von Besserwissern. Binnen 20 Minuten war ein Shitstorm über Traveling Eklunds Blog und Instagram-Account hereingebrochen. Sofort meldeten sich noch andere zu Wort, die ihre Bilder seit dem Start vor über 1 Jahr unter die Lupe nahmen. Zu Beginn war Agnes noch nicht ganz so fingerfertig mit dem Bildbearbeitungsprogramm umgegangen und auch schon mal nachlässig gewesen, nicht sehr, aber Leute, die sich auskannten, wussten, wonach sie suchen mussten. Die Detektive lieferten sich einen Entlarvungswettstreit. Mit 800%iger Vergrößerung war deutlich zu sehen, dass Traveling Eklunds erste Luxusuhr reinkopiert war, eigentlich sogar der ganze Arm. Wie konnte außerdem der Schatten in der einen Ecke vom London-Foto nach Südwesten fallen und in der anderen nach Südosten? Warum fehlte ein Wacholderstrauch hinter dem schiefen Turm von Pisa? Und das herrliche Foto von Tokio mit dem höchsten Berg Japans am Horizont, wie schneebedeckt war der Fuji im Juli. Das Bild ließ eher auf März schließen, höchstens April. Während sich die Nacht über den Campingplatz in Rom legte, wurde ein Beweis nach dem anderen gepostet, dass Traveling Eklund von vorne bis hinten fake war und ihre Reisen nur in der virtuellen Welt stattfanden. Schlussendlich steckten die multinationalen Luxusgüterkonzerne dahinter, besonders ein ganz bestimmter.